Liebe Familie Seel, dass ihr uns da so mit hineingenommen habt. Auch dir, Frigga, Familienkombo hier. Dieses Lied haben wir auf dem Teencamp auch des Öfteren gesungen. Vornehmlich, beziehungsweise vor allem gern singen die Jugendlichen auf Englisch. Dieses Lied klingt auf Englisch auch irgendwie flüssiger. Allerdings habe ich dann auch mal im Laufe des Camps darum gebeten, das einfach mal auf Deutsch zu singen, weil man so ein Lied, das so tief geht, nicht einfach nur so runtersingen kann, finde ich, ohne auch mal wahrzunehmen, was ich da eigentlich singe. Ich hatte den Eindruck, das kann man ja am Ende nicht nachvollziehen, dass manche auch nachdenklich wurden. Wir haben eigentlich dieses Teencamp ja gestaltet, damit die jungen Menschen das auch in 25 Jahren fröhlich singen können. Was auch immer in meinem Leben geschieht, du bist und bleibst mein Gott. Dir gehört mein Lob. Ein Schüler verliert die Geduld mit seinen Klassenkameraden. Schon mehrfach hat er versucht, ihm die Matheaufgaben zu erklären. Aber der scheint weder Interesse zu haben, noch etwas zu kapieren davon. Da sagt der eine zum anderen: Sag mal, kennst du eigentlich den Unterschied zwischen kostenlos und umsonst? Ich will dir das mal erklären. Ich gehe kostenlos zur Schule. Du gehst umsonst. Bisschen gemein, dieses Wortspiel in solchem Zusammenhang. Auch in der Schule kann man ja entdecken, dass manches doch nicht so vergeblich war, wie man vielleicht gemeinhin dachte. Wie oft sind wir enttäuscht, weil in unserem Leben irgendetwas nicht das Ergebnis bringt, was wir gedacht haben. Wie oft habe ich das auch schon miterlebt bei mir und bei anderen Christen. Enttäuschung darüber, dass auch in unserem Glauben vieles nicht die Auswirkungen in unserem Leben hat, die es eigentlich haben sollte. Da wirkt es auch manchmal, als sei die Rettungsbotschaft nicht nur kostenlos, sondern umsonst, weil gar nichts mit mir passiert. Viele geben dann auch auf. Immer mal wieder habe ich auch, seit ich in einer persönlichen Beziehung zum lebendigen Gott lebe, ihm gesagt: Ach, dass du das mit mir immer noch weitermachst. Es hat auch überhaupt keinen Zweck. Anstatt ihm für das Leben, das er mir schenkt, zu danken, mache ich es mir kaputt, indem ich mich selbst betrachte und nur aufgrund bestimmter Ergebnisse festlegen will, das lohnt sich für Gott und das lohnt sich für Gott nicht. Es ist mir gerade so in letzter Zeit klar geworden, ich hatte vor einiger Zeit auch mal ein bisschen erzählt von einem Erlebnis, das ich hatte, dass ich mich mit dieser Konzentration auf mich selber kaputt mache und im Grunde dauernd Gott widerspreche. Dauernd ihm sage, du kannst mit mir gar nichts anfangen, während er sagt, lass mich doch bitte einfach mal ran. Das ist schon ein Zwiespalt. Und bei dem Predigttext, der für heute vorgesehen ist, wurde mir das klar. Der spricht eigentlich genau in diese Mutlosigkeit hinein, der ich Gott weismachen will, du schaffst bei mir nicht, wovon wir beide eigentlich davon ausgegangen sind, dass das mal funktionieren müsste. Das Thema heute, und das ist gleich die Gegenrede gegen meine Gedanken, Gott macht ganze Sache. Gott macht ganze Sache. Wir lesen aus dem Brief des Paulus an die Epheser, Kapitel 2, die ersten 10 Verse. Da schreibt der Völkermissionar an Christen in der Stadt Ephesus. Erst hat er Gott in den höchsten Tönen gelobt, dafür, dass er uns das Leben geschenkt hat durch seinen Sohn. Und jetzt blickt er kurz zurück. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, also nach dem Zeitgeist sozusagen, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt, in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur, wie auch die anderen. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Lest euch doch den Epheserbrief mal heute durch. Man kann so vieles nicht wiedergeben von dem, was da drin ist. Allein das erste Kapitel besteht aus einem, nicht das Ganze, aber besteht zum großen Teil aus einem einzigen Satz. Ja, und so auch hier. Man wird beim Lesen fast atemlos, wenn man nicht die entsprechenden Pausen macht und mal guckt, was man da eigentlich liest. Und deshalb, wir versuchen das jetzt mal ein bisschen aufzudröseln. Und ich gönne euch das, dass ihr das heute noch im Laufe des Tages euch mal vornehmt. Wir werden in dem Brief nicht informiert darüber, warum Paulus an diese Christen schreibt. Oftmals kann man das ja im Brief erkennen, in diesem nicht. Die ersten drei Kapitel geben einen tiefen Einblick in das hinein, was Gott durch Jesus Christus für uns getan hat. Das ist atemberaubend, wirklich. Nicht, weil die Sätze so lang sind, sondern weil der Inhalt so tief geht. Wie er sich in Jesus Christus für uns eingesetzt und mit ihm alles geschenkt hat. Paulus macht uns klar, dass unser Leben allein von Gott abhängt. Ganz allein. Und von dieser Grundlage aus schildert er dann im zweiten Teil, wie denn das jetzt im Leben gelebt aussieht. Dieser Text, den wir heute haben, da möchte Paulus uns das Herz dafür öffnen, dass Gott von vorne bis hinten in unserem Leben der Handelnde ist. Und er möchte uns natürlich gewinnen, uns damit hineinnehmen zu lassen. In drei Abschnitten gucken wir uns das an. Gott rettet Tote. Gott rettet aus Liebe. Gott rettet ins Leben. Die Dinge verstehen sich alle nicht von selbst. Wir gucken uns das an. Gott rettet Tote. Erstmal spricht Paulus so, dass man ihn heute theologisch für unzurechnungsfähig erklären würde. Ja? Entspricht nicht den gängigen Meinungen. Ihr wart tot, sagt er. Als ihr noch nicht in der Liebesgemeinschaft mit Jesus gelebt habt, wart ihr tot. Ja, deutlich wurde das dadurch, dass ihr lauter Zeug gemacht, gedacht, gewollt, getan habt, geredet habt, das nicht zu Gott passt. Ja, und darin wart ihr auch so richtig verloren. Daran gelegen hat es daran, dass ihr dem Geist, der in dieser Welt das Sagen hat, gefolgt seid. Tod. Was kann ein Toter? Interessanterweise bezieht Paulus sich selbst hiermit ein. Dabei ist das doch ein Gesetzes gewesen. Ja, der wusste genau, was Gott will. Das ist ja in den Geboten niedergeschrieben worden. Das hat er auswendig gelernt. Spätestens mit 12 konnte er die Texte des Alten Testaments auswendig. Er hat auch danach gelebt, beschreibt er selber sein Leben. Ihm war damals nicht bewusst, dass da irgendwas fehlt. Und er schreibt hier, Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt. Boah. Da kann man im Gottesdienst sitzen und doch nicht vom Geist Gottes bewegt sein. Das ist schon verrückt. Da kann man sich anständig benehmen, sich nicht zu Schulden kommen lassen, sozusagen, aus einer gewissen Sichtweise jedenfalls heraus. Und aus Gottes Sicht ist das immer noch kein Leben. Mir wurde etwas deutlich davon jetzt bei dem Teencamp. Lauter junge Menschen, so im Alter zwischen 13 und 17. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nicht auf die Geburtsdaten geguckt der Jungs, die ich da in meiner Gesprächsgruppe hatte. Aber ganz tolle junge Menschen, die aber noch an der Schwelle stehen, irgendwann ernst machen zu müssen damit, ob sie jetzt Jesus vertrauen wollen oder nicht. Die sind natürlich längst dabei. Die sagen mir auch alle, was haben wir mit der Muttermilch eingesogen. Aber durch diese offenen Fragen, die sie gestellt haben, durch das Scheitern, von dem sie berichtet haben, durch auch ein Zögern, ob sie nun wirklich schon auf dem Weg mit Jesus sind, das konnte mir gar keiner sagen. Aber das ist, wurde deutlich, dass da etwas kämpft in ihnen. Dass das noch nicht alles irgendwie klar ist. Und dass sie aber eine große Sehnsucht danach haben, das mit Jesus auch zu begreifen und ins Leben umsetzen zu können. Eine große Sehnsucht. Das waren sowas von herrliche Gespräche. Ja. Wenn dann so ein junger Mensch sagt, Matthias, aber da kommen Gedanken in mir, die will ich gar nicht. Ja, dann sind die einfach da. Was mache ich denn jetzt damit? Wann hast du zuletzt so ehrlich mal mit einem Glaubensbruder oder einer Glaubensschwester gesprochen, um mal deutlich zu machen, ich habe den Eindruck, bei mir stimmt was nicht und ich kriege es nicht weg. Oder auch mal sagen zu können, Mensch, ich habe mir das, was in Gottes Wort steht, immer alles zurechtgeredet. Ja, den Nächsten lieben. Immer gemeint, ja, ich liebe sie ja. Nicht? Und dann habe ich doch meinen Zorn gegen ihn behalten. Dann habe ich ihm doch nicht vergeben. Dann habe ich doch schlecht hinter seinem Rücken geredet. Ja, und solche Sachen kamen da hervor. Es war einfach nur herrlich. Diese Gespräche. Wann hast du zuletzt so ehrlich mal darüber nachgedacht, was in deinem Leben eigentlich los ist? Ob du dir Gottes Gebote auch längst zurechtgebogen hast, mit irgendwelchen Kniffen. Jesus hat zwar gesagt, komme aber. Erinnern wir uns doch dran, ganz am Anfang der Bibel, sollte Gott etwa gesagt haben. Natürlich kann man Dinge falsch verstehen. Aber man wird nicht dadurch lebendig, dass man sich vorbeidrückt am Wort Gottes und sagt, na gut, wenn ich das so jetzt nicht kann, wie ich das auf Anhieb lebe, muss es ja vielleicht auch irgendwie anders gültig sein können. Nein, da haben die jungen Menschen das mal ausgehalten. Wumms, da kommt das, was Jesus uns eigentlich schenkt. Und ich merke, das passt nicht zusammen. Paulus sagt, ihr wart tot. Ja, ihr habt nur dem gedient, Begierden des Fleisches steht hier, Willen des Fleisches und der Gedanken. Ja, das sind die eigenen menschlichen Möglichkeiten. Das ist das, was der Mensch aus sich hervorbringen kann. Das ist auch das, was der Mensch von sich aus erstrebt und will. Ja, und was er auch befriedigen will. Und wenn er sich selbst überlassen bleibt, auch befriedigen muss. Ohne, dass ihm einer sagen kann, du hast genug. Ohne, dass ihm einer sagen kann, du hast zwar hier einen Mangel, aber es ist gut in deinem Leben. Ja, das treibt einfach immer weiter. Ja, und da frisst der Mensch in sich rein. Das ist so gemeint. Auch eine Maßlosigkeit. Es geht nicht darum, dass man bestimmte Dinge nicht darf. Natürlich gibt es die. Aber es geht immer darum, warum suche ich eigentlich danach? Und wie versuche ich das eigentlich zu füllen? Dieses Loch, diese Sehnsucht, die in mir ist. Und da sagt Paulus, da waren wir genau wie alle anderen, obwohl wir alle das auswendig gelernt hatten, wie das mit Gott geht. Nur das Wissen hilft noch gar nichts. Paulus hatte einen großen Vorteil mit dem Wissen gegenüber diesen Christen in Ephesus, die alle ganz anderen Göttern geglaubt haben. Aber er sagt, das Wissen über Gott hat noch keinen neuen Menschen gemacht. Aber Gott. Man muss die Abers in der Bibel immer ganz genau angucken. Aber Gott. Ja. Gott sieht seine Menschen, wie sie da tot vor sich hin dümpeln und sich vielleicht wie so ein zappelnder Fisch auf dem Land noch, auf dem Trockenen noch lebendig vorkommen, recht lebendig oder auch vielleicht recht lebendig wirken, weil sie ja so aktiv sind. Ja, Gott sieht das, er sieht nichts, sondern er greift ein. Er rettet Menschen aus dem Tod, sagt Paulus. Er schickt seinen Sohn und lässt ihn für uns sterben, lässt ihn unseren Tod aushalten, damit du leben kannst. Er hat uns lebendig gemacht. In seiner großen Barmherzigkeit war ihm kein Weg zu weit, kein Preis zu hoch, um uns zu retten. Jetzt könnte man sich fragen, was hast du dir dabei eigentlich gedacht, Gott? Guck dir doch den Haufen an, den du hier dir zusammengerettet hast. In seinen Briefen an die Korinther, da wird das noch deutlicher. Hier spricht er gar nicht so sehr über Dinge, die in der Gemeinde schief liegen. Wir haben jetzt gerade ein Bibelgespräch, den ersten Korintherbrief durchgenommen, ja, wo Paulus beginnt. Er schreibt an die Heiligen, ja, und dann kommen Dinge, wo man sich sagen kann, Scheinheilige, aber doch nicht Heilige. Wie Gott darauf kam, uns zu retten, das beschreibt Paulus als zweites. Gott rettet aus Liebe. Ja, wie im ersten Kapitel überschlägt Paulus sich fast, wenn er hier von Gottes Eingreifen spricht. Ja, es gibt einen Grund für die Rettung, sagt Paulus. Aber nicht der, dass Gott sich gesagt hat, weißt du was, wenn ich die rette, dann habe ich davon Folgendes. Wenn ich den rette, dann wird der auch ja dafür dann für mich irgendwie das und das tun. So denken wir uns das ja. Lohnt sich die Investition? Lohnt sich das? Das heißt, kriege ich dafür eine Belohnung? In einem gewissen Sinne müsste man hier erstmal sagen, Gott rettet nicht, weil es sich lohnt. Zunächst mal. Paulus sagt, Gott rettet, weil da, wenn man sich das mal menschlich vorstellt, und Gott wird ja in der Bibel oft so menschlich geschildert, weil da in ihm ein Puls schlägt, ein Herz schlägt und das schlägt seinen Menschen entgegen. Ja, das führt dazu, dass er sich seinen Sohn vom Herzen reißt und ihn dahin schmeißt auf die Erde, um es wieder zu haben. Ja, der Grund, warum Gott uns anspricht, uns gerettet hat oder wo das noch bevorsteht, rettet, liegt einzig und allein in ihm. Nicht in uns, in diesem Sinne, als dass an uns irgendwas so ist, als dass er sich da was von verspricht. Ja, und da komme ich mit meinen Gedanken und denke, ach Gott, jetzt lohnt sich doch gar nicht für dich, Gott. Sollten wir beide nicht einfach mal aufgeben? Dass du das willst, sagt er mir dann, das weiß ich ja schon lange. Bei mir hat sich aber nichts geändert. Ja, aus Liebe, schreibt Paulus. Er ist reich an Barmherzigkeit, ja, reich. Da ist nicht ein bisschen Barmherzigkeit und man muss aufpassen, dass sie mal irgendwann verbraucht ist, ja, sondern der hat ein dickes Konto an Barmherzigkeit. Ja, das wird praktisch nie weniger. In seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Ja, diese Zuwendung, die nicht irgendwo erst ihr etwas finden muss, was sie lockt, sondern die da ist bei Gott. Mit der er sich zuwendet, auch ohne dich zu fragen. Er ist einfach für dich, er hat dich nicht gefragt, möchtest du das eigentlich? Er ist es einfach. Hat er uns, die wir tot waren, in dem Leben, das wir geführt haben, mit Christus lebendig gemacht. Und jetzt muss Paulus das offensichtlich nochmal betonen. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Ja, geschenkweise würde in der Bibel stehen. In der Luther-Übersetzung ist manchmal umsonst übersetzt worden. Das finde ich aufgrund des Wortspiels von vorhin gar nicht so passend. Geschenkweise steht dort im Griechischen wörtlich. Ja, Gott hat hier nicht einer sentimentalen Stimmung nachgegeben, die er sich heute schon längst wieder anders überlegt hat, sondern das hat er sich gut überlegt mit dir. Der wusste ganz genau, was er da sich von Pappenheimer oder Pappeimer an Land zieht. Ja, ich sage das einfach mal so. Er hat nicht gesagt, ach, die haben doch selber Schuld. Ich habe es ihnen gleich gesagt, dass sie sich wollen. Ja, wenn sie sich von mir lösen. Das kann nicht funktionieren. Wer sich von der Quelle des Lebens löst, der verliert das Leben. Ich habe es ihnen ja gleich gesagt. Nun mache ich mir mit denen nicht mehr die Hände schmutzig. Nein, er hat sich nicht nur die Hände schmutzig gemacht. Auch nicht nur blutig, auch nicht nur die Hände. Nein, Gott schickt seinen Sohn, der sich in den Zorn, in die berechtigte Ablehnung gegen alles, was uns kaputt macht, hineinwirft, damit wir dem gerechten Urteil entgehen. Wir kennen missverständliche Formulierungen. Bei uns gibt es Gratifikationen. Ja, kommt eigentlich von lateinisch gratia, Gnade, bedeutet aber in unserem Sprachgebrauch einen Zusatzlohn, den man bekommt, ja, für Geleistetes. So viel zum Thema Gnade. Wir Menschen kennen da so wenig von. Geschenkweise. Ja, da kann sogar ein Anspruch das abgeleitet werden. Auf eine Gratifikation kann man sogar einen Anspruch haben. Ist eben kein Geschenk. Selbst die Geschenke, die wir uns machen, beruhen zwar auf dem Entschluss, dass jemand einem anderen etwas verschenken will, sind aber oft verbunden mit einem besonderen Anlass. Vielleicht sogar mit der Frage, können wir da eigentlich ohne Geschenk hingehen? So wie zum Thema Freiwilligkeit. Ein Geschenk wird sogar manchmal erwartet. Ja, da kann es auch Enttäuschungen geben, obwohl das bei Geschenk ein völliger Widerspruch ist, dass es eine Enttäuschung gibt. Geschenk ist also auch bei uns leider nicht mehr nur etwas Unverdientes, Freiwilliges. Und dann gibt es noch das Gnadenrecht, die Amnestie. Nicht zu verwechseln mit Amnesie. Ja, manche tun so, als ob man, wenn man, weil einem Schuld vergeben worden ist, auch immer so tun muss, als ob da nie was geschehen wäre. Stimmt nicht. Ja, der Bundespräsident oder eine von ihm beauftragte Behörde kann jemanden begnadigen. Könnte man denken, sei doch ein gutes Bild dafür, deutlich zu machen, wie Gott uns gerettet hat. Allerdings, jeder Strafgefangene hat einen gesetzlichen Anspruch auf die richterliche Prüfung seiner vorzeitigen Entlassung. Interessanterweise. Entweder hat er einen angemessenen Teil seiner Strafe, beziehungsweise es müssen alle Teile erfüllt sein, er hat einen angemessenen Teil seiner Strafe verbüßt, mindestens 2/3, bei lebenslänglich mindestens 15 Jahre. Zweitens, hat er sich glaubhaft von seinem Vergehen distanziert. Und drittens, besteht die Aussicht, dass er nicht rückfällig wird. Dann wird er als gnadenfähig eingestuft, gnadenwürdig, und seinem Gnadengesuch kann stattgegeben werden, er wird begnadigt. Da gilt also nicht Gnade vor Recht, sondern Gnade nach Recht. Aber es wird dort eben auch einfach dann ein Teil der Schuld erlassen, aber aufgrund bestimmter Bedingungen, die beim Straffälligen erfüllt sind. Als Gott seinen Sohn schickte, hat er das getan, ohne dass irgendjemand schon einen Teil seiner Strafe verbüßt hatte. Hat er das getan, ohne dass wir Menschen uns bereits glaubwürdig von unserem Vergehen distanziert hatten. Und hat er das getan, obwohl man sich manchmal fragen kann, ob überhaupt noch Aussicht darauf besteht, dass wir uns dieser Gnade irgendwie als würdig erweisen, dass wir also nicht rückfällig werden. Und er hat die Schuld nicht einfach erlassen, sondern Jesus Christus hat unsere Schuld getragen. Er hat sie beseitigt. Deswegen muss ja auch kein Teil der Strafe mehr verbüßt werden. Und manche haben in ihrem Leben als Christ auch deshalb einen ständigen Krampf, weil sie meinen, ja, ich wurde natürlich aus Gnade gerettet, aber jetzt muss ich doch auch. Und damit machen wir alles kaputt. Wer das, was Gott als Leben ansieht, leben will, weil er ja nun auch muss, der schafft es doch nie. Weil das nicht das Leben ist. Das Leben ist geschenkt bei Gott. Es ist nicht verdient. Wenn ich jemanden lieben soll, weil ich es muss, ist das keine Liebe. Höchstens Selbstliebe, weil ich mir damit was verdiene, weil ich ja sonst nichts kriege. Das geschieht gar nicht um des anderen Willen. Und die Liebe ist ja nun das Zentrum von allem, was wir bei Gott erleben. Das ist schon verrückt. Und deshalb muss man sagen, Gott rettet kostenlos, ja, ohne Bedingungen. Aber seine Rettung ist nie umsonst. Darauf kommt Paulus als Drittes zu sprechen. Gott rettet ins Leben. Ja, wie ist denn das nun? Wie kommt denn nun zustande, dass das, was eigentlich Leben ist, auch in unserem Leben geschieht? Wenn Gott gratis rettet, das Leben kostenlos schenkt, wie ist denn das zu sehen, dass ich heute noch so schwächlich darin bin? Es ist ganz einfach. Gott macht ganze Sache. Es könnte höchstens sein, dass wir ihn da nicht ranlassen. Denn, und mir scheint, dass Paulus deshalb an die Epheser auch das nochmal alles so schreibt und aufdröselt, wenn in unserem Leben etwas nicht hinterherkommt, hinter der Liebe Gottes, nicht Schritt hält mit ihr, dann ist es deshalb, weil wir uns Gottes Liebe nicht gefallen lassen. Denn, was sagt Paulus, schreibt Paulus hier? Nicht du musst irgendwelche Werke, so wurde ja bei Luther das auch immer ausgedrückt, was der Mensch selber beiträgt. Ja, gute Taten, könnte man sagen, gute Werke, irgendwas, was aus dem Glauben herauskommt. Nicht du sollst gute Werke machen, du bist ein Werk, schreibt Paulus. Du bist ein Werk. Nicht du machst was, Gott macht dich zu etwas. Nicht du musst erst machen, dass du jemand bist, und wenn es als Christ ist, sondern Gott macht aus dir jemanden. Und zwar bist du geschaffen, ja, neu gemacht durch Jesus Christus zu guten Werken, die Gott vorher schon bereitgestellt hat, dass wir darin wandeln sollen. Einer der meistverachtetsten Sätze unter Christen. Hans-Joachim Eckstein, der Theologieprofessor, der jetzt gerade in Ruhestand gegangen ist, erzählte mir, Hanno Weber in Tübingen, schreibt einmal, indem Gott uns in Christus geschenkweise rechtfertigt, gibt er uns als Gottlosen sein Recht. Das heißt aber nicht, dass er uns in unserer Gottlosigkeit Recht gibt. Das Evangelium spricht von der Rechtfertigung des Gottlosen, nicht aber von der Rechtfertigung der Gottlosigkeit. Das ist auch zu betonen. Natürlich gehört es in unserem Leben jetzt, dass sich Dinge verändern. Klar. Dass wir ein neues Leben führen. Und man kann sich mal fragen, woran scheitert das bei mir eigentlich? Habe ich mein Leben noch gar nicht Gott in die Hand gegeben? Das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass wir unser Leben Gott in die Hand geben und es trotzdem in der eigenen Hand behalten wollen. Denn was ist das neue Leben? Es ist das Annehmen der Liebe Gottes und das Weitergeben der Liebe Gottes. So wird oftmals in der Bibel zusammengefasst, was Gott eigentlich mit den Geboten jemals gemeint hat. Es geht immer darum, jetzt nicht mehr mich um mich selber zu drehen, sondern davon auszugehen, Gott kümmert sich um mich, jetzt kann ich mich um andere kümmern. Und wo diese Freiheit nicht besteht, wo ich mir nicht sicher bin, dass Gott sich um mich kümmert und um meine Bedürfnisse, da ist auch keine Kraft, sich um andere zu kümmern. Außer natürlich, und von außen ist das nicht erkennbar, deshalb, weil ich mir ja immer noch was verdienen muss. Weil ich ja nun auch gefälligst mal ein anständiger Mensch werden muss. Ich habe da bei mir so meine Zweifel, ob das hier gelungen ist. Ja, und das, solange du etwas machst, damit Gott dich doch bitte mal lieb hat. Damit Gott doch bitte mal zufrieden mit dir ist. Damit Gott doch bitte einmal sagt, jetzt hast du was, alles mal geschafft. Solange wirst du nie die Kraft dazu haben, überhaupt etwas zu leben von dem, was Gott dir sagt. Und es wäre eine Befreiung für unsere Ehen, wenn wir das bitte auch mal glauben füreinander. Ich brauche nicht überrascht sein, dass mein Ehepartner sich mir gegenüber nicht angemessen verhält. Mir nicht gibt, was ich eigentlich brauche. Denn erstens kriege ich das sowieso nur bei Gott. Und zweitens ist in unserem Verhältnis zum Nächsten nie die Frage, was tut der Nächste mir oder was könnte er denn noch tun? Sondern immer, Gott, was willst du ihm denn durch mich schenken? Und uns stellen wir uns mal vor, beide würden das leben. Und würden sich mal gegenseitig erlauben, nicht Gott sein zu müssen. Man mag ja gar nicht ausdenken. Da könnte man ja glatt Freude finden an der Ehe. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, und so mit unseren Nachbarn mal umgehen. Ja, und das wird besonders dann gefragt und deutlich sein, wenn die Nachbarn sich völlig daneben benehmen. Ja, zu Leuten, die nett zu uns sind, sind wir immer nett. Das geht ja fast automatisch. Geht es darum, dass unser Gott uns geschaffen hat, als Menschen, die tot waren, die völlig gegen ihn waren, die unabhängig von ihm sein wollten und sich das alles selber zurechtgebastelt haben, wie das sein soll mit dem Leben, die er gerettet hat, als reines Geschenk, ohne dass sie irgendwas dafür tun können. Ja, und sie liebt, weil er sie liebt. Ja, wie begegnet Gott denn heute den Menschen, die uns komisch kommen? Was meinen wir denn? Genau so. Und jetzt entdecken wir plötzlich, was das heißen könnte, dass die Werke vorher schon vorbereitet sind. Gottes Liebe ist längst da. Der hat sich längst ausgedacht, was dem Menschen da noch passieren könnte. Ja, ich sage ja immer, wenn du deine Ruhe haben willst, fang nie an zu beten. Ja, und dann betest du vielleicht für jemanden. Und dann sagt Gott, ich weiß schon ganz genau, wie ich ihm das jetzt schenken will, warum du gerade gebeten hast. Geh doch mal los. Ja, ich habe jetzt also es war herrlich, ich habe alte Freunde besucht. Alt insofern, weil die tatsächlich viel älter sind als ich. Und alt auch deshalb, weil wir uns seit 15 Jahren nicht gesehen haben. Ein Ehepaar, dort, wo wir jetzt unser Zeltcamp hatten. Da hatte ich mal so eine Stunde Zeit in der Stadt, nachdem ich vorher schon einmal vergeblich da war. Ich hatte mir vorgenommen, die zu besuchen, bin ich da einfach mal hingegangen. War nur ein paar Minuten entfernt, die früher öfter mal besucht. Und die sind nun leider nicht mehr in der Gemeinschaft dort, weil da sind wir auch theologisch unterschiedlicher Meinung, nochmal haben taufen lassen. So, das ist dann eben so. Die hatten allerdings auch sonst viel Schwierigkeiten, da schon mit einzugehen. Ohnehin, nicht nur theologisch. Jedenfalls finde ich ja, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, mit denen gehören wir einfach zusammen. Und deswegen haben wir immer große Freude daran gehabt, auch auszutauschen, was denn so los ist in unserem Leben. Und dann hatten wir uns lange nicht gesehen und wir saßen da und die erzählten dann auch so ein bisschen. Und er erzählte mir, er sei inzwischen arbeitslos geworden dann, vor seiner Pensionierung. Er ist inzwischen in Rente, also Pensionierung ist er nicht, sondern Rente. Und das lag daran, dass er sich nochmal hat taufen lassen und dann hat auch die evangelische Kirche gesagt, also tut mir leid mit dem Taufverständnis, wir können, was ich völlig richtig finde, wir können in einer Kirchengemeinde nicht dauernd darüber streiten, ob man sich nun unbedingt als Glaubender taufen lassen muss oder ob das auch als Kind gilt. So, ich habe meine Kinder ja mit Riesenfreude taufen lassen. So, da können wir uns nicht mehr darüber streiten, deswegen kann man dann auch seinen Platz nicht haben. Das wird einem nicht das Christsein abgesprochen. So, aber da war es nun noch schlimmer. Da hat dann sein Arbeitgeber, der Kreis, der hat Sozialarbeit im Kreis gemacht, hat dann gesagt, jetzt kannst du auch bei uns nicht mehr arbeiten, du gehörst ja ganz offensichtlich einer Sekte an. Das ist ja im Osten noch extremer als bei uns, mit dem Vertrauen überhaupt der Kirche gegenüber, aber dann auch noch anderen Gruppierungen gegenüber, Freikirchen etwa. Naja, und dann war der rausgeflogen und war dort erstmal eine Zeit lang arbeitslos. Ich weiß jetzt nicht, wie lange, so lange konnten wir nicht reden. Und eines Tages saß er morgens in seiner stillen Zeit, hat gerade Bibel gelesen, eine innere Stimme, geh mal in die Stadtverwaltung. Habe ich das gemacht, sagt er. Kommt er in die Stadtverwaltung, kommt ihm da, ich weiß nicht mal, ob es der Amtsvorsteher oder der Bürgermeister war, kommt ihm entgegen und sagt, geh schon mal hoch, ich komme gleich. Ja, er geht also hoch ins Büro und dann sitzen da die ganzen Ressortleiter der Stadtverwaltung, als ob sie auf jemanden gewartet hätten. Kommt der Chef da auch zurück und sagt, oder jemand beginnt die Sitzung so und sagen die, na, Herr, sowieso, wir haben Sie ja eingeladen. Entschuldigung, sagt er, Sie haben mich nicht eingeladen. Was? Ja, Gott hat mich hergeschickt, aber von ihnen habe ich keine Einladung gekriegt. Dann haben die dann so ein bisschen geschmunzelt und so. Und dann sagten die irgendwann, na gut, also wo auch immer das jetzt schiefgegangen ist, warum sie die Einladung, die wir ihnen geschickt haben, nicht bekommen haben, das wissen wir jetzt nicht. Jedenfalls wollten wir uns hier mit ihnen treffen um diese Uhrzeit, um miteinander zu reden. Und wollten wir immer gerne mal hören, was sie bewegt persönlich. Dann sagt er, da habe ich eine Stunde lang von Jesus geredet. Einige von den Frauen hatten nachher Tränen in den Augen und sagten, eine sagte, diesen Jesus will ich auch kennenlernen. Und dann fragt ihn noch jemand, ja Herr, sowieso, welche Sicht für unsere Stadt haben Sie denn? Da sagt er, Sie wissen ja, ich antworte biblisch, suche der Stadt Bestes. Hat er das wahrscheinlich so ein bisschen ausgeführt. Und dann haben die ihn, er wusste bis dahin nicht, warum die sich mit ihm treffen wollen, haben die ihn zum Stadtläufer ernannt. Er hat dann eine Anstellung gekriegt bei der Stadt, Waren. Er wurde dann Stadtläufer, ist durch die Gegend gegangen und hat Streit geschlichtet, sich um Dinge gekümmert, war einfach für die Leute da. Die Polizei hat ihn manchmal um Hilfe gebeten. Mensch, kannst du uns nicht mal helfen? Wir haben da Schwierigkeiten und kommen da nicht weiter. Ja, sagt er, ich bete und dann sage ich euch Bescheid, was ich da wahrgenommen habe von Gott. Er hatte 8 Jahre, ist er dort als Stadtläufer unterwegs gewesen. Es gab dann einen Reporter, ich habe die Zeitungsartikel noch nicht gelesen, aber wir haben gemacht, irgendwann komme ich ihn noch mal besuchen, dann lesen wir die mal. Der hat dann ihn begleitet mal eine Zeit lang. Und er sagt, der hat Wunder erlebt dabei. Und er hat nachher so einen Artikel geschrieben, dass er am Ende rauskam, also die Stadt Waren könnte dankbar sein, so einen Mann in ihren Reihen zu haben. Sowas gibt es auch, ja, bei allem Widerstand, den wir zu erwarten haben. Und mir wurde das jetzt hier so zu einem Bild für das, was gemeint ist. Ja, ich stehe Gott einfach nur zur Verfügung, weil ich jetzt sein Eigentum bin. Das funktioniert nur, das sage ich euch, und jeder ist da unterschiedlich, aber ich bitte euch, dass jeder seinen Weg sucht und wir können gern darüber sprechen, wie das geht. Aber das ist natürlich wichtig, dass wir in Verbindung mit Gott sind. Ja, Gebet, Bibel lesen, wie auch immer wir Gottes Reden an uns wahrnehmen können. Es ist für unser Leben nicht egal, ob wir das wahrnehmen oder nicht. Ob wir da unser Ohr hinhalten oder nicht. Für meine Gedanken, die ich euch vorhin geschildert habe, ist das Entscheidende, wem glaube ich jetzt? Wen höre ich überhaupt? Höre ich immer nur meinen inneren Kritiker, der sagt, Matthias, bei dir hat das alles keinen Zweck? Höre ich Gott, der sagt, Matthias, ich habe hier auf dich gebaut und auf deine Möglichkeiten. Wir könnten auch anfangen jetzt, wenn du mich machen lässt und mich lieben lässt. Ja, und dann auch, sowas erlebt man ja nicht dauernd. Das war jetzt eine Zusammenfassung aus 15 Jahren. Das war wahrscheinlich das bewegendste Erlebnis, was er hatte, obwohl da noch viele andere drinstecken. Er hat so ein paar angedeutet. Aber ja, es geht nicht darum, dass man nachher irgendeine tolle Geschichte erzählen kann, sondern es geht darum, dass wir uns von Gott führen lassen. Und das geht morgens beim Aufstehen los. Wie stehe ich auf? Mit einer Last auf den Schultern, wie soll ich diesen Tag bloß schaffen? Stehe ich überhaupt auf? Diese Frage ist auch schon tödlich. Sondern kann ich einfach mal sehen, Gott schenkt mir diesen Tag. Und er sorgt auch an diesem Tag für mich. Er wird das hinkriegen. Das, was du sagen kannst morgens ist, Herr, die Last wiegt schwer auf meiner Schulter, aber ich bin gespannt, wie du das hinkriegst. Und wups, könnte sie leichter geworden sein, weil ich sie ihm auf die Schultern lege. Und dann mache ich einfach Schritt für Schritt, was mir wichtig wird. Hoffentlich dann von ihm. Das gelingt, wenn wir Windeln wechseln müssen bei den Kindern. Das sieht dann anders aus. Wenn wir den Geschirrspüler ausräumen, wenn wir auf der Arbeit mit irgendwas zu tun und zu kämpfen haben, vielleicht mit der ganzen Arbeit, wenn wir mit Freunden zusammen sind, wenn wir uns als Gemeinschaft treffen, das ist ja hier nichts anderes. Wir treffen uns doch sonntags nicht, weil wir jetzt gerade mal für eine Stunde unseren Heiligenschein auspacken wollen. Gott wir sind gerettet durch Glauben, nicht gegen unseren Willen, sondern die Frage ist, lässt du dir das gefallen? Und wenn du dir das gefallen lässt, kannst du davon ausgehen, Gott macht ganze Sache. Bei deiner Rettung hat er nicht auf deine Hilfe gesetzt. Er hat dir in Christus das Leben geschenkt. Deshalb verlasse dich ganz auf Jesus. Er bewirkt durch dich das, was er tun will. Amen. Wir beten gemeinsam. Unser Vater im Himmel, vielen Dank, dass du uns das wieder einmal hier vor die Nase hältst. Dass du für uns da bist und dass wir nichts mehr brauchen als dich. Wir haben so vor Augen, Herr, was uns alles fehlt und wo es nicht stimmt, auch bei uns nicht stimmt. Und du hast das noch mehr vor Augen als wir. Deshalb vertrauen wir uns dir hier an. Ach Herr, kümmere du dich doch bitte darum. Vergib du uns unsere Schuld. Heile du bitte unsere Wunden. Sorge du da für uns, wo wir zu wenig haben. Und mach uns den Blick doch bitte frei auf dich, auf deine Liebe und darauf, wie du jeden Menschen liebst, mit dem wir zu tun haben. Und mach uns den Blick bitte frei auf deine Möglichkeiten, die nicht dort aufhören, wo wir nicht mehr können. Und dann führe uns doch bitte an jedem Tag und lass uns lernen, so auf dich zu hören, dass deine Kraft in uns auch zur Entfaltung kommt. Und danke, dass was auch immer uns eine äußere oder innere Stimme sagt, deine Liebe und deine Gnade uns gilt. Heute, morgen und immer. Amen. Das wird besonders deutlich im Abendmahl. Deswegen feiern wir das jetzt gemeinsam. Man kann es eigentlich gar nicht zu oft feiern. Ist Gott für uns, schreibt Paulus an die Christen in Rom, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Also das Verdammungsurteil sprechen. Christus Jesus ist hier, der gestorben ist für uns. Ja, vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und uns vertritt. Wir haben einen Moment der Stille, in dem du dich darüber freuen kannst, dass Jesus für dich eingetreten ist und auch heute das nicht anders vorhat, indem du mit Gott nochmal über das persönlich sprechen kannst, was dich jetzt bewegt.